Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Katharina Mittendorf besucht mich heute erneut im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über den Tod eines Kindes. Hallo Katharina, danke, dass du mit mir über dieses Thema sprichst.
Ich freue mich, wieder hier zu sein, Isabel. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wir haben ja schon zwei Folgen veröffentlicht in Season 2 des Podcasts. Die verlinken wir natürlich. Aber für diejenigen, die es noch nicht angehört haben, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Katharina Mittendorf und bin Diplom-Kommunikationswirtin, habe eine Yogaschule geleitet und bin Paar- und Sexualtherapeutin zusammen mit meinem Partner. Wir haben 4 Kinder und leben in einer Patchwork-Familie in Berlin.
Darüber könnten wir auch mal reden, gibt bestimmt auch viel zu besprechen. Er war ja auch schon bei mir im Podcast in der ersten Season, da ging es um Trennen oder Bleiben. Können wir auch verlinken gern. Irgendwann kommt ihr auch mal zusammen, da freue ich mich schon drauf. Heute sprechen wir darüber, was es mit einer Familie macht, auch mit einem Paar macht, wenn ein Kind stirbt. Erstmal so einleitend, vielleicht vorweg, was macht das mit einer Familie, was macht das mit einem Elternpaar?
Ich werde auch in dieser Folge, wie schon in der anderen Folge, aus persönlicher Erfahrung sprechen, weil ich glaube, dass diese Ereignisse im Leben so unique sind und so individuell wahrgenommen werden, dass ich das für am richtigsten aus meiner Position heute halte, das aus meiner Perspektive mit dem, was ich erlebt habe, zu erzählen.
Danke dafür.
Unser Sohn mit 4 Wochen starb, ist vielleicht für den Hintergrund wichtig. Es wurde schon während der Schwangerschaft in der Feindiagnostik ein Herzfehler diagnostiziert. Es war also klar, es musste eine OP erfolgen nach der Geburt. Und das hat auch stattgefunden. Und die OP hat er aber nicht überlebt, ist nach 4 Wochen Lebenszeit, 2 Wochen zu Hause und 2 Wochen Krankenhaus dann verstorben. Zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich noch keine Familie, doch wir waren eine Familie. Ich hatte schon eine Tochter, die war 1,5. Wir hatten uns aber noch gar nicht so richtig als Familie richtig zusammengefunden. So, deswegen ist mir so präsenter auch, was das auch mit dem Paar gemacht hat an der Stelle, weil wir einfach noch so eine junge Familie waren. Die junge Familie hat das erstmal vor große Probleme gestellt, weil plötzlich war alles anders als erwartet. Wenn man sich Schwangerschaftsbücher durchschaut, dann gibt es nicht in jedem, in manchen gibt es ein kleines Kapitel glücklose Geburt oder was für eine Überschrift da steht. Aber in den meisten Fällen ist ja die Schwangerschaftsliteratur gesegnet von Erfolgsgeschichten. Ja, und auch die meisten Menschen, die ein Kind verloren haben, rennen nicht durch die Gegend und sagen, ich habe ein Kind verloren. Und so ist das so im kollektiven Bewusstsein gar nicht so präsent, wie es eigentlich ist. Und dementsprechend war für uns alles anders, aber nach außen hin war ich halt nicht mehr schwanger. Das Kind war irgendwie weg, aber wir waren ja immer noch da und jetzt kann man ja auch so weiterleben. Also das ist das, was ich noch sehr, sehr stark erinnere. Diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Erleben im Sinne von, das kann doch gerade nicht wirklich passiert sein. Das ist doch, wie soll ich damit leben? Wie soll das gehen? Wie sollen diese Gefühle, die da sind, jemals erträglich werden? Und gleichzeitig kommen dann auch so Fragen, ja, wollt ihr es denn nochmal probieren? Und verschiedene Sachen, die sind alle nicht böse gemeint. Und die kommen ja auch nicht sofort. Aber ich glaube, die größte Herausforderung für uns als Familie und auch als Paar war das Handling dieser unterschiedlichen Systeme, die da am Start waren.
Ich bin dir auch so dankbar, dass du darüber redest, weil die meisten das eben nicht tun, auch nicht über Fehlgeburten, die es ja viel mehr gibt, als man so erfährt, ob früher oder spätes Stadium, das wird nicht besprochen und das dadurch fühlen sich die Menschen ja noch einsamer, könnte ich mir vorstellen, als wenn jemand so mutig ist wie du und auch so offen und sortiert darüber redet. Wie hast du das denn erlebt? Ich weiß es nicht, also jede Familie ist anders, jedes Paar ist anders. Ich frage mich, manche Paare schweißen Schicksalsschläge zusammen und manche bringt es auseinander, hängt vermutlich auch vom Schicksalsschlag und von vielen anderen Umständen ab. Wie hast du das erlebt? Wie war das für euch als Paar? Du sagst, ihr wart noch nicht eine richtige Familie, hattet schon ein Kind, aber ihr wart noch so als Familie ankommen.
Ich sehe das im Nachhinein, wenn ich auf uns beide da blicke, als zwei total hochgradig dissoziierte Menschen, die da gar nicht zusammenschweißen oder auseinander. Das gab überhaupt gar nicht diese Frage oder diese Bewegung. Wir waren beide wirklich nicht bei Sinnen, nicht bei uns und dementsprechend auch nicht zusammen. Und ich weiß aber auch nicht, wie das hätte möglich sein können. Also auch von meiner Seite weiß ich es nicht, von seiner Seite weiß ich es nicht. Ich glaube, dass einen das individuell, der Tod eines Kindes, so in den Grundmanifesten erreicht, dass man damit erstmal zurechtkommen muss. Was ist da eigentlich gerade passiert? Und wieso reagiert mein System so, wie ich das noch nie erlebt habe zuvor? Dann gibt es die unterschiedlichen körperlichen Stadien, in denen man ist. Also so war es bei uns. Ich war ja eigentlich gerade noch schwanger, habe gerade noch geboren. Und dann sind ja so Dinge auch, dass die Brust wehtut, weil da ist ja noch Milch und da ist aber kein Baby mehr. Und man hat einen Kinderwagen gekauft und wo soll der denn jetzt hin? Also bewahrt man den auf, macht man eBay Kleinanzeigen? Also das ist alles so verrückt und gleichzeitig nicht greifbar. Du hast gerade gesagt, ich wirke so sortiert, ne? Oder kann die Gedanken vielleicht auch ganz gut formulieren. Ich habe in meinem ganzen Leben, und das ist bis heute so, nichts Vergleichbares erlebt, wo mir immer noch der Atem stockt. Und das ist halt so ein bisschen so eine schlechte Nachricht an der ganzen Sache. Das wird sich auch nicht mehr verändern, glaube ich. Jetzt nach wie vielen Jahren? 12, 13. Es ist immer noch wie nicht von dieser Welt. Kann das ganz schlecht beschreiben.
Das klingt einfach wie ein unfassbarer Schock. Oder weiß nicht, ob Schock trifft, aber auch, obwohl im Herzen eine Auffälligkeit war es dennoch, nehme ich an, unerwartet.
Genau, also es war eine Auffälligkeit da, das war auch alles nachvollziehbar und nach der OP war dann ein paar Sachen auch so nicht nachvollziehbar, wo man dann fragt, warum ist das dann so passiert und dann auch irgendwann anerkennen muss, dass ja auch die hochgradigste Intensivmedizin nicht auf alles eine Antwort hat und das habe ich auch so empfunden. Wir hatten uns damals wirklich auch für Leipzig entschieden, für das Herzzentrum und nicht für Berlin, weil wir uns da irgendwie besser aufgehoben gefühlt haben, weil man da auch ganz nah wohnen konnte, hier in Berlin. Und das finde ich auch total krass. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wenn man in Berlin wohnt, dann gibt man halt sein Kind ab und fährt nach Hause und fährt dann immer zum Besuchen hin.
Neugeborenes.
Ja, genau, Neugeborenes. Und das war für mich so ein Gedanke, ich kam da gar nicht drauf klar und habe irgendwie dann erfahren, wenn ich aber in eine andere Stadt gehe, wie zum Beispiel Leipzig, da gibt es dann einfach ein kleines Wohnheim neben dem Krankenhaus und man muss dann nur über so eine Brücke rüber und ist dann da. Und das ist nochmal so diese verlängerte Nabelschnur gewesen. Und deswegen weiß ich nicht, wie das für die Person ist, die das Kind nicht ausgetragen hat. Aber das Kind zu verlieren, das Baby zu verlieren, nachdem es so fest mit einem verwoben war, ist, und du weißt, ich komme ja auch aus dem Yoga, ist eine körperliche Erfahrung auch, eine körperlich traumatische Erfahrung. Und vielleicht ist es auch deswegen so viel schwerer verarbeitbar.
Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ich weiß das von Eltern, die Fehlgeburten haben. Erzählen Sie mir das, gehen wir von klassischen Mütter, Väter aus, dass die Väter auch Trauer natürlich um das Kind, aber die Mütter dann noch ein körperlicher Aspekt dazu kommt und noch eine andere Nähe dazu kommt, die die Trauer noch heftiger macht. Auch, also sagst auch körperlich, wenn du da sitzt und denkst, ich könnte jetzt stillen, aber da ist niemand, das ist ja unerträglich. Und hattest du den Eindruck, musst es nicht auf euch beziehen, vielleicht auch weitergefasst von anderen Beispielen, dass der Vater da nicht, das nicht nachvollziehen kann oder das eben zu sehr anders erlebt?
Der hat das, glaube ich, wirklich total anders erlebt. Das ist ein bisschen vielleicht, ja, fies zu sagen, weil der Vater ja auch verstarb, so dass ich jetzt über eine nicht lebende Person was sage, ne? Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es für meinen Mann, er hatte das auch so ein bisschen was von einer Kränkung. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. So wie kann das jetzt sein? Also das so gehört das doch nicht oder das haben wir uns doch anders vorgestellt oder für mein Leben war das doch, also eher so auf der Ebene schockiert und bei mir wirklich, als hätte man mir alles im Körper so rausgerissen. Also für mich gab es nicht so ein Familienbild, was jetzt nicht mehr erfüllt ist oder so, sondern es war eine hochgradig emotional körperliche Bindung da und gegebenenfalls konnte die der Vater so nicht erleben. Zumal, das hängt vielleicht auch noch damit zusammen, ich die Wochen der Intensivstation am Bett saß, weil mein verstorbener Mann war halt arbeiten, beziehungsweise hat sich dann auch zusammen mit der Oma um unsere anderthalbjährige Tochter gekümmert, ne? Das heißt, diese enge Bindung blieb auch noch sozusagen in den letzten Lebenswochen erhalten.
Wie habt ihr getrauert? Wie hast du getrauert? Und wie habt ihr gemeinsam getrauert? Oder
ja, das ist
Abschied genommen? Muss nicht Trauer sein.
Ja, das ist rückblickend teilweise auch sehr skurril abgelaufen. Also es gibt ja den Satz irgendwie so, in der Trauer ist alles erlaubt, ne? Und den würde ich auch auf jeden Fall auch stehen lassen wollen. Aber dennoch, ist ja diese Systematik, die es gibt in der, sage ich mal, vorgeschriebenen Trauerarbeit, Beerdigung, Zusammenkommen. Ne? Da gibt es ja einfach auch so Rituale, die man so macht, auch für die Familie und für die Freunde und so. Dazu ist man noch gar nicht in der Lage. Und in unserem Fall hatte das dann teilweise auch so ein bisschen skurrile Ausmaße. Also ich erinnere noch, dass Bilder gezeigt wurden von der Intensivstation, wo ich jetzt sagen würde, why? Ne? Also da war so der Drang ganz groß, dass andere verstehen, wie man sich fühlt. Ne? Aber das geht natürlich nicht über so ein bisschen creepy Aktionen. Und so sehe ich das im Nachhinein, dass ich mich echt frage, oh mein Gott. Ne? Das ist so die eine Seite, so eine bisschen extrovertierte Herangehensweise an die Thematik. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich auch quasi in der Ecke liegend, auf den nächsten Atemzug wartend quasi. Also so eine Zeit dieser beiden Extreme und dazwischen halt das anderthalbjährige Kind gut durch den Tag bringen. Ja. Deswegen habe ich jetzt im Nachhinein wirklich hochgradigen Respekt wirklich vor allen Menschen, die vielleicht auch ein bisschen komisch trauern, weil das sich oft auch gar nicht logisch herleiten lässt, warum jetzt solche Aktionen.
Wer oder was hat dich denn in der Zeit unterstützt oder wo hast du dir Hilfe geholt in der Zeit des Abschiednehmens und Trauerns und Weiterleben?
Dadurch, dass unser Sohn ja sehr jung war, war mir die Hebamme noch sehr, sehr nah. Genau. Und ich hatte immer das Gefühl, so die Hebamme und ich, wir waren so die einzigen, die den so richtig kannten, weil wir uns so voll um den so gekümmert haben. Und da weiß ich noch, dass mir das wichtig war, dass ich da so Nachsorge hatte. Hatte ich ja sowieso, ne? Wochenbett findet ja trotzdem statt, ne? Irgendwo, also auch wenn es geskippt wird, weil man in der Klinik hockt. Aber das war immer sehr, sehr schön. Und da habe ich auch eine Begleitung, glaube ich, in der Akutphase tatsächlich gefunden über die Hebamme, ja.
Ja, das hat, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die dann, wenn Kind kurz nach der Geburt stirbt, natürlich noch, das ist natürlich nicht, aber noch nah dran ist und auch viel, viel miterlebt und mitträgt. Und welche Unterstützung habt ihr euch gemeinsam gesucht, du und dein Mann als Eltern oder auch mit der Tochter, mit der Kleinen gemeinsam als Familie?
Tatsächlich gar keine. Also wir hatten Familienhilfe, also dadurch, dass ich durch die Trauer und den Schock nicht so gut funktioniert habe, hatten wir die Haushaltshilfe, die eine enorme emotionale Stütze war und auch im Haushalt so Normalität und Rhythmus wieder reingebracht hat. Also ganz pragmatisch tatsächlich. Und aber es gab keine Gespräche, an die ich mich erinnere. Es gab ein Jahr später in dem Herzzentrum so eine Zeremonie, dass man da nochmal hinfährt und so Luftballons steigen lässt und der Name nochmal aufgerufen wird. Und das ist auch das Wichtige. Also es ist nach wie vor, für mich ist das halt Luke und Luke ist da, aber niemand spricht von Luke, weil Luke ist ja nicht da. Und das ist so eine seltsame Verschiebung, die hebt sich auch nicht auf.
Du sprichst heute darüber und da bin ich dir so dankbar dafür, weil das bestimmt nicht einfach ist und umso wichtiger, weil viele das die Kraft nicht finden, verständlicherweise, und es wichtig ist, darüber zu reden. Was denkst du, macht das mit einer Partnerschaft? Du kannst von euch reden, aber auch von anderen Beispielen aus deiner Beratung. Was macht das mit einer Partnerschaft, wenn ein Kind stirbt?
Aus der Beratung würde ich tatsächlich sagen, weil in der Paartherapie man ja das Glück hat, doch über Dinge zu reden, über die man sonst nicht redet. Das heißt, da hört man ja schon viel auch Biografisches und unter anderem eben auch, wenn Kindern was zugestoßen ist, das muss ja nicht immer der Tod sein, ne? Aber auch wenn Kinder gestorben sind. Ich würde wirklich fast sagen, dass es mehr Paare zusammengeschweißt hat, als auseinander dividiert hat. Also wenn ich jetzt so auf meine kleine, ne, Größe da schaue, dass da auch Raum gefunden wurde, gemeinsam etwas zu betrauern. Ne? Dass ich da auch finde, dass der Partner, der das Kind nicht ausgetragen hat, wenn es jetzt halt um ein junges Kind auch geht, oft eine sehr schwierige Position hat, weil der auch noch möchte oder die den anderen zu schützen, zu stützen, aber ja selber auch total traurig ist. Ich glaube, anders sieht es aus, wenn ältere Kinder sterben. Wenn vielleicht auch noch die Frage, weiß das hörst du nicht so gern und ich auch nicht, aber die Schuldfrage
ja, aber klar.
Ins Spiel kommt, dann kriegt das nochmal eine ganz andere, ne, ganz andere Dynamik.
Die kann man sich auch bei Fehlgeburten und bei sehr kleinen Kindern stellen.
Absolut.
Könnte ich mir auch in der Verzweiflung, hätte ich vielleicht kein Yoga machen sollen, nicht Jongi, also da fällt dann bestimmt irgendwas ein, wo man sich eine Schuld geben kann, was es noch schwerer macht, gerade als die Person, die das Kind ausgetragen hat. Was denkst du denn, können Eltern tun nach so einem Schicksalsschlag, nach dem Verlust eines Kindes, um wieder als Paar sich zu stärken oder sich als Paar zu stärken, aber auch als Familie, weil da bei euch zumindest war ja noch ein anderes Kind da, das ja auch nicht, dass er dennoch gut durch die Kindheit kommen sollte, aber vielleicht erstmal als Paar.
Also ich würde schon tatsächlich dazu raten, dass man gemeinsam Gespräche aufsucht. Und es ist egal, ob es ein Coach ist, ein Therapeut ist, ein Seelsorger ist, ein Mediator ist. Es ist ganz egal. Einfach jemand, der von außen empathisch das Paar im Blick hat. Weil allein schon die Geste, zu zweit irgendwo hinzugehen mit einem ähnlichen Thema, schon ganz doll eine Verbindung wiederherstellt. Und auch gerade wenn ein Kind gestorben ist, manchmal wird man dann selber wieder so schutzbedürftig irgendwie wie ein Kind. Und wenn dann da eine Person sitzt, die vielleicht mütterlich, väterlich, elternlich, was auch immer, auf eine Art und Weise empathisch sagt, wow, da habt ihr aber jetzt wirklich was Schlimmes erlebt, das anerkennt, spiegelt, glaube ich, das hilft schon eine ganze, ganze Menge.
Dass man sich den Raum nimmt.
Definitiv raten, weil ich glaube, es braucht eine dritte Kraft, die diese zwei oft isolierten Schockpersönlichkeiten irgendwo zusammen auch wieder adressieren kann. Und als Familie, ja, da sagt sich immer so leicht, das andere Kind nicht aus dem Blick verlieren und so weiter, ne? Dass man weiter versucht, Dinge gemeinsam zusammen zu erleben, auch wenn sie dann vielleicht nicht die gleiche Intensität, die gleiche Lockerheit zu haben. Aber man sagt im Englischen showing up. Also, dass man, ja.
Da ist und macht.
Ja, und dann ist man halt traurig da, aber man ist da.
Wie erklärt man einem zweijährigen Kind, was da passiert ist? Wie habt ihr das oder du das gehandhabt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und das ist auch was, was ich im Nachhinein jetzt nach dieser doch langen Zeit mitnehme, dass ich wirklich ganz viel nicht mehr weiß, weil ich da wirklich nicht bei mir war. Und ich werde unserer Tochter bestimmt irgendwas gesagt haben. Und wenn ich aber so drauf schaue, wie soll man das erklären?
Ja.
Und das ist ja das, womit dann, glaube ich, auch Kinder, die sowas in all ihren Zellen erlebt haben, aber nicht verstehen, die bleiben auch mit Gefühlen zurück, ne, die sie dann wahrscheinlich auch später im Leben irgendwann sich mal anschauen müssen. Denn das löst was aus. Das löst bei den Familienmitgliedern was aus. Und man kann es aber nicht besprechen.
Und ihr sprecht auch, jetzt ist sie ja deutlich älter, das ist auch kein Thema, was man mal so bespricht, oder?
Also wir besprechen schon, wie die Dinge sich so ereignet haben, ne? Und wenn die Kinder fragen, dann erzählen wir auch. Und auch das Kind mit meinem jetzigen Partner, der kennt auch den Namen von seinem Halbbruder und wir sprechen darüber und die Gespräche sind auch immer wieder neu, weil ja in der Entwicklung man auch wieder viele Sachen vergisst als Kind. Ich habe schon 100.000 Mal erzählt, dass der einen Herzfehler hatte, ne? Aber jetzt neulich, der hatte einen Herzfehler, ne? Und dann ist echt wie so, ja, der hatte einen Herzfehler. Und dann kann man sich das jetzt auch mal anschauen, ne? Kann man vielleicht mal, ja, das sich einfach anatomisch anschauen. Also die Art und Weise ändert sich. Und das ist mir schon wichtig, dass das einen Platz hat, weil diese Frage, vielleicht haben das auch schon andere jetzt in dem Podcast auch erzählt, wie viele Kinder hast du? Die ist wirklich furchtbar schrecklich zu beantworten, weil niemand sagt, ja, drei Lebende und ein Totes. Will man ja niemandem zumuten. Aber fast alle, mit denen ich gesprochen habe, die auch Kinder verloren haben, sagen immer nur die lebenden Kinder. Und es fühlt sich immer falsch an.
Man will die nicht unter den Teppich gehen, Ich habe neulich eine Geburtsanzeige bekommen von jemand, die ich kaum kenne. Und dann stand, wir freuen uns über unser viertes Kind. Und drunter standen zwei andere Kinder. Und dann habe sogar ich errechnet, wo ich da fehlt ein Kind. Und das war vielleicht die Art, da auszudrücken, dass da nochmal ein anderes Kind war. Ich kenne die Familie nicht so gut, deswegen weiß ich nicht, was da war. Aber es weiß ich auch von dir, dass du das nicht unerwähnt lassen willst, weil es dein Kind ist. Du hast Geburt und 4 Wochen mit dem Kind
verbracht hast. Für mich ist so ein bisschen eine gute Fügung eingetreten, als ich dann meinen jetzigen Partner kennenlernte, der eine Tochter mit in die Beziehung gebracht hat, die genauso alt ist wie unsere Älteste. Und seit dem Zeitpunkt konnte ich halt sagen, ich habe 4 Kinder. Und entweder war halt sozusagen die Tochter meines Partners gemeint oder eben Luke, mein verstorbener Sohn. Und somit bin ich jetzt mit 4, wenn ich sage, und jemand fragt nach, wieso, ich sehe doch nur 3, dann kann ich mir immer noch aussuchen, was ich erzähle.
Wie offen möchtest du sein? Hier bist du jedenfalls sehr offen und dafür bin ich dir wirklich unglaublich dankbar, sage ich, glaube ich, zum dritten Mal, macht aber überhaupt nichts. Du hast es vorher schon erwähnt, du musst nicht von euch reden, wenn es zu privat ist, aber nach so einem Erleben, denkt man dann schnell neues Kind machen oder denkt man nie wieder oder alles oder irgendwas dazwischen oder was anderes?
Also es war tatsächlich bei mir so und darüber war ich auch echt erstaunt. Ich wollte sofort wieder schwanger werden. Und ich habe mich so gefragt, ist das der Körper, ne, der jetzt irgendwie das sagt oder will ich die Trauer wegmachen? Also ich konnte das irgendwie nicht greifen und ich sprach ja eben schon mal von meiner Hebamme und habe gesagt, du, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall den ersetzen wollen, aber warum ist denn dieser Wunsch in mir so groß, ne? Und die war toll, die hat mich nicht abgehalten, die hat gesagt, du machst deine Trauer schon, ne? Du darfst auch diesem Wunsch folgen. Warte jetzt mal 2-3 Monate, darauf haben wir uns so geeinigt. Und vielleicht verändert es sich dann nochmal, ne? Und wenn es nach 2-3 Monaten immer noch so ist, dann ja, sprich dem doch gynäkologisch und auch psychologisch aus ihrer Sicht nichts entgegen. Und so ist es dann auch gekommen.
Ja.
Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich mich so entschieden habe, weil das ein sehr kurzes Zeitfenster war, schwanger zu werden, bis eben dann mein damaliger Mann schwer erkrankte.
Ja. Ach, Katharina, wenn du so sprichst, habe ich ja schon oft gesagt, so viel Klarheit und Klugheit und dennoch hast was, oder gerade vielleicht, du hast so unglaubliche Dinge erlebt, wenn du der Katharina von damals kurz nach dem Verlust eines Kindes noch was mitgeben könntest oder was gibt's was du damals gern gewusst hättest, dann gehören dir jetzt die letzten Worte hier.
Ich bin jemand, der gut mit Ehrlichkeit zurechtkommt und ich glaube, ich hätte mir viele Kämpfe erspart, wenn mir damals mein jetziges Ich gesagt hätte, du wirst das auf eine gewisse Art nie überwinden und das ist okay.
Dankeschön, Katharina. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.